Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zeit für WISCOM, dem Podcast rund um Wissenschaftskommunikation, Wissenschaftsmarketing und PR-Themen. Immer mit der Idee aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Hanna Pruner und ich verantworte im Zeitverlag unter anderem hier die Wissenschaftsthemen und bin Host dieses Podcasts Zeit für WISCOM. Heute habe ich eine ganz tolle Frau als Gast und wir wollen über Design, über Marke, über Kreation, über Branding sprechen in der Wissenschaftskommunikation. Tabea Rauscher. Liebe Tabea, wie schön, dass du dir die Zeit genommen hast heute.
Vielen Dank für die Einladung, Hanna. Ich freue mich sehr auf den Austausch.
Wenn man dich das erste Mal trifft, sprühst du vor Begeisterung und im Vorgespräch kam das auch sofort als Funke geflogen. Wenn du über die Kraft von Design, den Möglichkeiten, visuellem Storytelling erzählst, und das ist in der Wissenschaft mit dem Blick gar nicht so häufig. Im Vorgespräch hast du mich damit angesteckt und daher freue ich mich sehr, das jetzt zu teilen mit unseren HörerInnen. Wir wollen jetzt über dieses Verhältnis zwischen Wissenschaftskommunikation, Branding und Design sprechen. Ich finde, dazu muss man aber wissen, was dein Background ist. Du kommst nämlich aus dieser Welt, nenne ich es jetzt mal, und bist in die Wissenschaftskommunikation vor 8 Jahren gewechselt. Vorher hast du als Art Director bei großen namhaften Agenturen gearbeitet, auch für große Unternehmen, und bist 2016 zum Embel nach Heidelberg gewechselt. Und dort ist dein Titel jetzt seit 2021, und du musst mich korrigieren, wenn es anders ist, Creative Team Lead. Das heißt, da steckt all das ja schon im Titel drin. An dich erstmal die naheliegende Frage, wie ist so dein Weg gewesen und warum bist du dann eigentlich in die Wissenschaftskommunikation gewechselt?
Vielen Dank. Also tatsächlich habe ich als Kommunikationsdesignerin einen sogenannten fast klassischen Weg der Ausbildung genommen, vom Kommunikationsdesign an der Hochschule in Mainz mit Auslandsstudien, zum Beispiel in Australien an der National School of Design und einem Fulbright-Stipendium in den USA, wo ich zum ersten Mal auch mit Design Theory und Design Thinking in Austausch kam. Das heißt, dort in den USA war ich zum ersten Mal ganz eng verknüpft mit viel, viel größeren und erweiterten Gedanken der eigentlichen Gestaltungsgrundlagen von Farbe, Schrift, Komposition, sondern wirklich, wie kann man Design größer denken als Methode und wie kann man wirklich Innovation über unterschiedliche Disziplinen hinweg denken und vorantreiben. Zurückgehend habe ich meinen Master in Mainz dann gemacht und dementsprechend die klassische, wie man so sagt, Agenturkarriere begonnen. Dort auch relativ schnell erfolgreich gewesen, hatte immer tolle Teams, tolle Kunden, sehr, sehr spannende Projekte in allen Bereichen, von denen ich heute wirklich als großen, großen Blumenstrauß noch profitieren darf und das in ihrer ganzen Gänze jetzt auch wirklich in die Wissenschaftskommunikation mit einbringen kann.
Hast du ein paar Beispiele, für wen hast du gearbeitet in der Zeit?
Also für Scholz & Friends zum Beispiel in Berlin hatte ich eine große Phase oder eine längere Phase als Art-Direktion, wo wir Kunden hatten in der Bandbreite vom BMBF. Ich durfte ganz früh als Junior Art Director schon arbeiten, zum Beispiel am Projektland der Ideen. Hatte dann als Art-Direktorin Projekte wie Festool, wo es wirklich um sehr technische Details ging. Und gerade diese technischen Aspekte faszinieren mich immer sehr, weil für mich das Begreifen von Funktionen, von Dingen, wie sie in ihrer Serie als Prozess wirklich ineinander laufen, absolut faszinieren. Und auch dort wurde wirklich die Grundlage gelegt, dass ich immer eine unglaubliche Neugier habe und Wissen und weiter frage, um Prozesse zu verstehen. Nicht nur, wie funktioniert sowas, sondern wie funktioniert sowas wirklich? Mhm. Und diese Art und Weise von Herangehensweise an Prozessverständigung und meine Rolle als Designerin, diese Prozesse dann zielgerichtet und wertschöpfend zu übersetzen, diese Rolle ist für mich faszinierend und damals wie heute in unterschiedlichen Kontexten Essenz und Funke meiner Neugier und meiner Inspiration und auch Aspiration für die Dinge, die wir als Aufgaben bekommen.
Total spannend. Und auch spannend, dass du doch zu Beginn mit dem BMWF ja wieder an der Wissenschaft dran warst, aber auch dazwischen eben ganz andere Dinge gemacht hast, auch im Corporate-Bereich, also wirklich im Wirtschaftsbereich. Wie ging dann für dich der Weg aus dieser Welt nach Heidelberg an die Wissenschaftseinrichtung?
Mich hat tatsächlich fasziniert an dieser Unternehmenskommunikation, dass man erstmal eine ganze Bandbreite und einen Kunden hat und auch eine ganze Bandbreite und Verschiedenheit an Aufgaben. Ein Zwischenschritt war mir dann noch ganz wichtig, den ich noch weiter erforschen wollte. Und zwar, weil das von der ehemals oder hauptsächlich B2C-Kommunikation, also Business to Consumer, den hauptsächlich Scholz & Friends verfolgt hat, auch in den B2B-Bereich zu kommen, das heißt Business to Business. Als Zwischenschritt habe ich in einer global vernetzwerkten B2B-Agentur gearbeitet, wo ich zum ersten Mal als Gänze in Kontakt kam mit Employer Branding und Strategie im Sinne einer Unternehmenskultur. Und dort war tatsächlich auch Embl in Kontakt mit dieser Agentur und über diesen Kontakt habe ich diese Ausschreibung zur Position einer Art Direktorin am Embl gesehen. Und da ich immer gerne neue Herausforderungen schätze und liebe, dachte ich auch, was mein CV angeht, ach ja, als Inhouse-Art-Direktorin habe ich ja noch nicht gearbeitet. Wie spannend wäre es, dieses Feld mal aus der internen Perspektive zu erleben.
Du bist dann an das Embl gekommen, wie du sagst. Was ist das Embl eigentlich?
Das Embl ist das Europäische Labor für Molekularbiologie mit dem Standort Headquarter in Deutschland, aber auch 5 weiteren Standorten innerhalb Europas. Das Embl ist das führende Institut für Lebenswissenschaften, ist eine zwischenstaatliche Organisation, gefördert von aktuell 29 Mitgliedstaaten.
Okay, also super spannendes internationales Umfeld in der Wissenschaftscommunity. Nichtsdestotrotz auch sehr besonders, weil ich kenne wenige Wissenschaftseinrichtungen, die eine Stelle als Artdirektion ausschreiben. Weißt du, wie das Embl dazu kam, diese Position zu schaffen? Oder gab es die auch vorher schon und du hast sie übernommen?
Diese Position gab es tatsächlich zum ersten Mal am Embl. Und das Embl wird immerhin jetzt, letztes Jahr 2024, schon 50 Jahre alt. Das Besondere war vielleicht, dass das Embl im Sinne einer auch neuen Ära von Digitalisierung sich überlegt hat, welche Exzellenz wäre sinnvoll in-house zu haben, um dann alle weiteren Aspekte der Digitalisierung, Transformation in der Kommunikation voranzutreiben.
Total spannend, weil wir ja immer den Anspruch haben, aus der Praxis für die Praxis. Also zu sagen, wie ist der Anwendungsbezug für KommunikatorInnen, aber auch WissenschaftsmanagerInnen? Was können sie für ihre tägliche Arbeit mitnehmen? Und wie können sie auch Strukturen schaffen, die dann vielleicht ideal sind, um die großen Herausforderungen, die Grand Challenges auch in der Kommunikation aufzunehmen. Und das ist ja genau das, die Antwort, auch bestimmte Expertise in-house zu haben. Jetzt ist man aber bei diesen Begrifflichkeiten des Designs, des Marketings, der Marke ja doch etwas zurückhaltend im Bereich der Wissenschaftskommunikation. Ach, das ist doch alles nur Werbung und Schein. Das sind ja doch Dinge, die man an der einen oder anderen Stelle hört. Was verbindest du denn mit dem Begriff des Designs und der Marke?
Viel mehr, als man eigentlich im ersten Moment denken könnte. Für mich ist Design und Marke kein Make-up, also es ist kein Add-on, es muss von innen heraus kommen. Und dafür bin ich wirklich dem Embl sehr dankbar und schätze die Offenheit sehr, den Mut gehabt zu haben, jemand extern aus dem Fachbereich Branding, Kommunikation intern reinzuholen, die Wissenschaftskommunikation, um wirklich mit einem sehr offenen Mindset und vielen offenen Fragen an die eigentlichen Aufgaben heranzugehen. Also im Sinne von, was kann als in ihrer Gänze bringen, sondern wie kann Design intern Wirkung zeigen? In welchem Zeitrahmen können wir diese Aspekte aufbauen? Was braucht das Embl? Dieser ganze Prozess, muss ich sagen, wurde sehr groß unterstützt von allen Mitarbeitenden auf allen Standorten innerhalb Europas, weil Markenbildung kann man nur als Ganzes gemeinsam schaffen. Nebenbei hatte ich das Glück, und da muss ich wirklich auch sagen, dank ganz toller Unterstützung von Kolleginnen aus allen Abteilungen, dass ich ein Team aufbauen durfte, was mittlerweile befähigt ist, dank der Ressourcen auch die ganze Bandbreite von Design, Branding und Marketing zu unterstützen. Also vielleicht, um das so ein bisschen greifbarer zu machen, mal so ein paar Beispiele. Also ein Teil ist natürlich Branding als Ganzes. Da geht es um ein Corporate Design Framework. Also was heißt es eigentlich? Das heißt, dass wir als Team erstmal Templates zur Verfügung stellen, die wir aber immer in enger Zusammenarbeit mit den Forschenden in allen Bereichen erstellt haben und getestet haben. Also zum Beispiel ein Quick Win wäre auch, in, was die Templates angeht, dass wir beobachtet haben, wie ist der Workflow, die Prozesse der Zusammenarbeit der Wissenschaftlerinnen an allen Standorten und gemerkt haben, es wird immer mehr mit Google Slides, also cloudbasiert gearbeitet, zum schnelleren, transparenteren Austausch und Verbesserung der Kommunikation. Tatsächlich aber, wenn man auf eine Konferenz geht und präsentiert, wird es eben oft dann lokal auf einen Laptop runtergeladen. Da haben wir zusammen Templates erarbeitet, die erlauben, die cloudbasierten Slides runterzuladen und dann da auch technisch sicher auch vom lokalen Desktop an Konferenzen zu präsentieren. Das heißt, durch diesen Workflow wissen wir, dass wenn unsere Wissenschaftler, Forschenden eventuell eine Schriftart gewählt haben, die gar nicht Software integriert ist oder die im Prozess vergessen wird, dass diese Schriftart eben große Risiken birgt, zum Beispiel eine Präsentation bei einer großen Konferenz zu zeigen, wo die Schrift zerhauen ist, das Layout nicht mehr stimmt und natürlich in den kurzen Zeitrahmen, den man hat, gar nicht mehr gerettet werden kann. Also wir versuchen mit dem Corporate Design Framework eine stabile Grundlage zu bieten, damit unsere Forschenden und Wissenschaftlerinnen an allen Standorten sich nicht um Designfragen kümmern müssen, sondern sehr verlässlich und nachhaltig diese Templates nutzen können, um sich auf ihre Inhalte zu konzentrieren, anstelle eben Zeit für die eventuellen technischen Aspekte von Templates zu vergeuden.
Super spannend, weil ich finde, ihr dreht die Perspektive an der Stelle. Also oft wird Marke ja von der Institution her gedacht. Also unsere Reputation als Institution wollen wir nach außen tragen. Ihr kommt aber von den Herausforderungen, die sozusagen der einzelne Forscher, die einzelne Forscherin hat und sagt, das ist ein absoluter Standard. Ich gehe auf eine Konferenz und präsentiere meine Forschung oder ich bin in einem anderen Setting und kommuniziere meine Forschung. Und wie können wir diese Übergänge auf der Design-Ebene, mit der sich die Forschenden eben vielleicht gar nicht so sehr individuell auseinandersetzen wollen, dann bestmöglich transportieren? Also ich finde, ihr denkt Marke vom Endnutzer der Marke her und nicht so sehr von der Institution her.
Tatsächlich haben wir gemerkt, dass diese Herangehensweise, die Art des Prozesses, eine Vertrauensbasis geschaffen hat, die uns jetzt hilft, gemeinsam an weiteren Projekten zu arbeiten und diesen Kern der Marke auf so viele Aspekte auszubreiten. Und ein Teil von diesen Quick Wins und von der Marke, wenn wir uns vom visuellen Bereich nähern, ist zum Beispiel, dass wir im Ample ein Farbschema entwickelt haben, was barrierefrei wirkt. Dieses Farbschema heißt, dass zum Beispiel auch Menschen mit Seheinschränkungen, zum Beispiel Rot-Grün-Blindheit, die Illustrationen und die Datenvisualisierung erkennen können und lesen können. Und es ist uns auch ganz wichtig, diese Aspekte als hohe Standards und Exzellenzsicherung mit in den Prozess, in die Kommunikation von Anfang an einzubinden. Tatsächlich versuchen wir eben, die wissenschaftlichen Ergebnisse visuell verständlich zu machen und den Forschenden zu helfen, zielgruppenspezifisch die einzelnen kontextbasierten Inhalte erlebbar zu machen.
Da sind wir ja dann quasi vom Design im visuellen Storytelling. Also ihr seht die Forschungserkenntnisse und übersetzt in visuelle Formate.
Genau, und diese Formate basieren eben auf diesem, wir nennen es Corporate Design Framework, also auf diesem wirklich sehr fundierten, ausgearbeiteten, breit aufgestellten Branding und Design. Und so schaffen wir dann den Schritt von dem großen, sag ich jetzt mal, Umbrella, von diesem großen Dachmarke, das auf die unterschiedlichen Aspekte bis hin zum visuellen Storytelling und Narrativ runterzubrechen. Und das Spannende für uns im Austausch ist auch immer, dass wir sind ein kleines Team, 7 Leute insgesamt nur für jetzt, wie gesagt, 6 Standorte in Europa, dass wir über die Zeit, die wir jetzt als Team arbeiten, sehr viele Anfragen kriegen für Co-Kreation, Zusammenarbeit, Brainstormings, Design Consultations und gerade in diesem engen Austausch immer wieder diese Aha-Effekte leben. Und das finde ich so wunderschön, diese Aha-Momente miterleben zu dürfen oder mitgestalten zu dürfen, dass ich irgendwie immer denke, es ist so eine große Freude, das muss man teilen. Ich hoffe, diese Momente können mehr Menschen als ich erleben und mithelfen zu gestalten. Vielleicht da nochmal ein Beispiel, dass wir ein Thema haben, das plötzlich durch einfache Fragen, die wir in Design Thinking Methoden oder Kreativmethoden andenken, helfen wir den Forschenden einfach nochmal selbst die eigene Fragestellung zu überdenken und zum Beispiel ein Graphical Abstract neu zu konzipieren, um es viel einfacher zu machen und viel klarer und so eben ihnen verhelfen, sie befähigen, ihre Wissenschaft zielgerichtet und besser zu kommunizieren.
Es ist wirklich Co-Kreation zwischen Design und Forschung.
Absolut. Absolut. Und so kann aus meiner Sicht auch nur innovative, nachhaltige und wissensbasierte Kommunikation befähigen, einen Dialog in die Gesellschaft reinzutragen. Also EDI, zum Beispiel Equality, Diversity, Inclusion, da versuchen wir von Anfang an Guidance zu geben, was Hautfarben angeht, was alle möglichen sonstigen Aspekte beinhaltet, dies von Anfang an zu berücksichtigen. Mhm. Und je früher dies in den Prozess integriert wird, desto besser und einfacher und schlanker sind die folgenden Prozesse, die in dem ganzen Kreationsprozess ja einhergehen, mit einzubeziehen.
Ja, total spannend, weil das Schlimmste ist ja immer, man ist fertig und hakt es gedanklich ab und dann kommt sozusagen bei Veröffentlichung dieser letzte Kommunikationsschritt und dann kommt irgendwie die Kommunikationsabteilung und sagt, das geht so nicht, das wäre hier nicht gut. Und insofern, wenn man von Anfang an es mitdenkt und dann wirklich auch immer aus diesem Service- und Vertrauensgedanken her. Du hast schon gesagt, ihr seid sehr international unterwegs in verschiedenen Ländern. Gibt es Unterschiede in den einzelnen Ländern, wie ihr angenommen werdet?
Also wir sind tatsächlich so aufgestellt von Anfang an, dass wir versuchen, alle Standorte gleichermaßen zu besuchen, gleichermaßen mit allen, auch über alle Departments hinweg zusammenzuarbeiten. Und daher ist für uns auch ganz wichtig und das Schöne, tatsächlich als Inhouse-Team hier arbeiten zu dürfen, das Privileg zu haben, von Anfang an mitzugestalten, dass wir sehr nah im Austausch sind und uns auch wichtig ist, nah im Austausch mit allen Standorten gleichermaßen in Europa zu arbeiten. Mhm. Und natürlich Teil der Zusammenarbeit ist nicht nur in der Forschung, aber jetzt bei uns auch in der Kommunikation immer interdisziplinär zu arbeiten, immer zu schauen, dass man diesen ko-kreativen und gruppendynamischen Synergien nutzt.
Ja, super spannend. Die Marke Embel gab es ja wahrscheinlich schon, als du kamst. Oder eine Marke. Wahrscheinlich nicht die, die wir jetzt sehen und erleben und spüren. Wenn du die letzten 8 Jahre mal Revue passieren lässt, wie lange hat es gedauert, bis ihr in diesem Modus seid, in dem ihr jetzt eigentlich unterwegs seid? Also du hast ja zu Beginn schon angerissen, es gab ganz, ganz viele Fragen, die erstmal als offene Fragen existiert haben. Und wie habt ihr euch da konkret genähert und was waren so vielleicht Milestones, die du siehst in den letzten 8 Jahren?
Wie wir uns dem Design als Ganzes genähert haben, war, dass wir tatsächlich erstmal eine Evaluierung gemacht haben. Mhm. Und es hat die ersten 1-2 Jahre gedauert. Dadurch, dass es diese Position vorher nicht gab, dadurch, dass schon Prozesse vorhanden waren, die man erstmal überdenken musste. Und dadurch, dass mein Ansatz auch immer klar war, ich komme hier als Artdirektorin rein, um keine Revolution anzugehen, sondern es war von Anfang an immer klar, wir wollen gemeinsam eine Evolution gehen. Es ist ein neuer Weg für alle Beteiligten. Es gab in dem Aspekt, in diesem Kontext auch noch nicht viel Erfahrungswerte, an denen wir uns langhangeln konnten und wollten auch wirklich beweisen, mit jetzt mir als Person, als Artdirektorin in diesem Kontext von wir treten in eine digitale Ära über, wie können wir da Marke und Branding nutzen, um Innovationsfähigkeit zu garantieren. Und die einzelnen Prozesse waren, dass wir wirklich eng von Anfang auch im digitalen Bereich gearbeitet haben, unsere Farben getestet haben, die Typografie getestet haben, dass wir auch die digitalen Komponenten immer mitgedacht haben von Anfang an, um da Synergien zu schaffen. Und der erste Milestone war eigentlich, als ich 2018, 2019 dann wirklich auch vor unserem Directorate dieses Gesamtkonzept präsentieren durfte. Mhm. Und die einzelnen Komponenten, so kannte ich das vorher auch nicht aus der Agentur, die einzelnen Komponenten von Design Approach bis zu Farbwahl, Komposition, strategischen Aspekten präsentieren durfte und das dann auch direkt in der ersten Runde so angenommen wurde. Ja. Also da wirklich auch nochmal großes Lob und Kompliment an die Resilienz auch des Unternehmens, da den Weg mitzugehen und natürlich auch agil immer zu testen, zu überarbeiten, was können wir besser machen. Bis heute ist es wirklich uns sehr am Herzen, dass wir die hohen Standards in allen Bereichen immer hinterfragen und gemeinsam verbessern. Mhm.
Und was sind aus deiner Sicht wirklich so die großen Chancen, vielleicht auch in der Unterscheidung einmal nach innen, also in die direkte Arbeit der Forschenden hinein, aber auch vielleicht nach außen, in der Außenwirkung für das Embel. Habt ihr da auch wahrgenommen, das sind unsere großen Chancen oder die großen Erfolge, die wir dadurch haben?
man könnte es sogar als Milestones auch nochmal bezeichnen. Wir haben tatsächlich auch analog zum Aufbau des Teams und zu den weiteren Ressourcen und Kompetenzen natürlich geschafft, zum Beispiel unser Ample Events Team zu unterstützen, die jährlich 50 Konferenzen und Kurse veranstalten und da eine sehr, sehr große Sichtbarkeit haben und eben Plattformen schaffen für Wissensaustausch auf höchstem Niveau, auch natürlich immer im Hinblick auf internationale Kollaborationen. Ein weiterer Meilenstein ist auch sehr schön zu sehen oder jetzt auch für alle auch Zuhörerinnen vielleicht sogar mal einen Besuch wert, dass es hier eine Ausstellung gibt am Embl. Die Ausstellung heißt Die Welt der Molekularbiologie, wo wir es eben auch geschafft haben, um jetzt nochmal den Bogen zu spannen, vom Branding bis zur sehr sichtbaren Wissenschaftskommunikation, alle Aspekte des Embl in allen Skaliertheiten vom Molekül bis zum Ökosystem Aspekte abzudecken und wissenschaftliche Inhalte für eine breitere Zielgruppe zugänglich zu machen. Und es war für mich ganz schön, als diese Ausstellung im Imaging Center eröffnet wurde vor ein, zwei Jahren, dass wir es wirklich geschafft haben, mit der Art der Visualisierung schon eine Grundlage zu schaffen und Orientierung zu geben, wie wir in relativ kurzer Zeit mit relativ wenig Ressourcen und einem wirklich fantastisch funktionierenden Team auch an allen Standorten diese Ausstellung zum Leben bringen konnten.
Das ist ja die Chance des visuellen Storytellings. Es ist zwar vielleicht nicht haptisch, aber fürs Auge greifbarer wird, was ihr da so tut. Und das ist ja jetzt in dem inhaltlichen Fachbereich dessen, was das Embl anbietet, auch nicht immer selbstverständlich. Also fällt dir das immer leicht, wenn du aus einem Corporate-Bereich kommst, wo deine Produkte vielleicht doch auch etwas handhabbarer waren in früheren Zeiten in den Agenturen? Und jetzt hast du damit ein so spezialisiertes Feld?
Also wie vielleicht schon gesagt, ist für mich die Herangehensweise sehr ähnlich, da ich auch frage, was sind die Prozesse und da ich wirklich neugierig und intrinsisch motiviert bin, es zu verstehen und auch den Anspruch an mich selbst habe, als visuelle Übersetzerin von wissenschaftlich komplexen Inhalten bis hin zu begreifbaren Lerninhalten, dass dies für mich eine Herangehensweise ist, die ich im Prinzip in allen Feldern annehmen kann und anwenden kann. Das Glück ist natürlich, dass ich wirklich auch die Forschung an sich schon immer liebe und es für mich auch immer ein Teil war, Forschungsergebnisse aus allen Bereichen in meine Arbeit zu integrieren. Und das Tolle an dieser Ausstellung ist, da wir auch zum ersten Mal die Möglichkeit hatten, wirklich nicht nur 2D oder digital zu denken, sondern wirklich interaktiv zu denken. Also es gibt dort auch VR-Brillen, es gibt dort viele interaktive Elemente, es gibt dort Spiele, also auch wirklich zielgruppenbreit bis zum Outreach, ich sage es mal, das Buzzword Citizen Science, dass wir dort eine große Spielwiese hatten, die wir wirklich ausbauen durften und auch in der ganzen Bandbreite als Team mal zeigen durften. Das war wirklich ein großes Team, welches Potenzial da drin steckt und was eigentlich möglich ist, wenn man wirklich ein bisschen Raum zum Denken gibt und alle mit einem offenen Mindset herangehen, mit einer gemeinsamen Vision, Dinge erklärbar zu machen.
Ja, total toll. Es ist wirklich faszinierend und man möchte es selber sofort erleben an der Stelle. Du sagst es auch Outreach und ihr seid in einem Design Thinking Framework unterwegs. Dazu gehört die Evaluation und zwar ja die immer wieder Evaluation dessen, was wir da tun. Wie baut ihr das in eure tägliche Arbeit auch vielleicht ein oder wie systematisiert überprüft ihr immer, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Oftmals hört man dann ja, wenn das alles mal aufgesetzt ist, ist es auch schwierig, da wieder reinzugehen. Es ist doch irgendwie abgeschlossen, doch noch viel linearere Gedanken als in dem Grundmodell des Design Thinkings, wo das ja eine Iteration einfach nur ein weiterer Schritt im Gesamtvorankommen ist. Also wie macht ihr das mit der Evaluation?
Also die Evaluation, da haben wir für die Standard-Templates tatsächlich ein jährliches oder zweijährliches Review, was wir einfach schon einplanen, was natürlich aber auch immer einhergeht, wenn wir Präsentationen über das Embl haben, dass wir mindestens ein-, zweimal pro Jahr schauen, sind die Zahlen noch aktuell. Also da gibt es wirklich einen ganz klaren Prozess, was Qualitätsprüfung angeht und auch was jetzt den Approval-Prozess angeht. Teil der Evaluierung ist auch, dass wir uns Analysen anschauen von Metrics, was jetzt Google Analytics angeht, natürlich bis zu sonstigen Analysedaten, die wir erheben in einem ganz breiten Spektrum. Das heißt, auch da versuchen wir weitestgehend datenbasiert zu arbeiten. Wir machen aber auch Umfragen intern und extern, dass wir immer zusätzlich zu dem persönlichen Austausch einfach nochmal ein breiteres, etwas neutraleres Feedback bekommen.
Wenn man dir so zuhört, denkt man an die Chancen, an das, was funktioniert hat, an diese Erfolge. Aber die Welt ist ja nicht nur schön. Deswegen wird es sicherlich auch den einen oder anderen Aspekt geben, wo du sagst, boah, das sind unsere immer noch bestehenden zentralen Herausforderungen oder das hat auch mal gar nicht funktioniert. Und ich finde, es ist total wichtig, auch das zu teilen und zu sagen, was haben wir denn gelernt? Also mit Fail-Forward-Gedanken, was hat denn auch mal nicht funktioniert?
Da finde ich tatsächlich auch die Schönheit des Prozesses so faszinierend, weil ja da Design und Forschung gar nicht unterschiedlich sind. Also so wie in der Forschung manchmal Dinge nicht funktionieren und man daraus lernt, so ist es natürlich im Designprozess genauso. Und wir sehen jetzt Dinge, die wir testen Dinge, wenn Dinge nicht funktionieren, ist es einfach ein Lernergebnis, was wir dann integrieren und weitermachen. Und da natürlich auch schon, wie in der Forschung, eine gewisse Resilienz mitbringen, um das anzugehen. Die Herausforderung, die wir tatsächlich haben, ist, dass wir mittlerweile von Anfragen fast überhäuft werden und dass wir gar nicht die Ressourcen haben, das so aufzubauen, um auch wirklich in der Bandbreite den, ich nenne es mal, Design Service zu gewerkstelligen. Also wir haben mittlerweile pro Monat ungefähr 150 Anfragen von allen 6 Standorten in Europa, aber natürlich auch von Partnerorganisationen, die Amble jetzt in diesem Bereich als Leuchtturm sehen. Wir kriegen von außen immer mehr Anfragen, sagen, boah, wie macht ihr das? Ich würde auch gerne mal hören, wie ihr das vorantreibt. Das könnte interessant für uns sein.
Das wird nicht weniger nach diesem Podcast, kann ich dir sagen.
Das heißt, ich freue mich, das auch eine Plattform, um mehr aus dieser Designbranche zu aktivieren, zu sagen, es ist so viel Potenzial da, es ist so viel Freude, wirklich inhaltlich, forschungsbezogen zu arbeiten. Und es ist jeden Tag aufs Neue eine Entdeckungsreise. Und dafür bin ich immer wieder dankbar, diese Entdeckungsreise mit dem Team und mit der größeren Community weiterzufahren.
Das eine, das klingt bei dir schon durch, das ist so ein bisschen der Appell an viele, die aus dem Designbereich kommen, guckt euch doch mal Wissenschaftskommunikation an, vielleicht ist das ein spannendes Feld. Da gibt es auch ganz spannende Interviews mit dir, vielleicht können wir das auch nochmal verlinken in den Shownotes. Das zweite ist aber ja, was können denn WissenschaftskommunikatorInnen, die vielleicht keine Designer sind, machen, wenn sie sagen, ich finde es total spannend, ich will einen Einstieg auch in das Thema. Also wir gucken mal, was wir aus Bordmitteln vielleicht bei uns machen können. Was wäre da so dein konkreter Tipp aus der Praxis für die Praxis?
Also da ist auch natürlich Ausbildung, Fortbildung ist auch eine große Herzensangelegenheit, weshalb ich das ja versuche auch zu unterrichten, wenn immer möglich, also die Art of Science Communication. Natürlich weiß ich auch, dass Forschende oft gar nicht die Zeit haben und den Raum, um sich maximal damit in der Breite auseinanderzusetzen. Und da empfehle ich immer, dass man klein anfängt mit kleinen Webinaren oder mit kleinen Trainings, die auch oft auf Konferenzen schon angeboten werden. Ich hoffe in der Zukunft auch noch mehr, dass auch die Gruppenleiterinnen da wirklich auch von Anfang an unterstützen, die Zeit zu geben, sich in dem Bereich weiterzubilden und eben nicht nur unter der Prämisse der visuellen Kommunikation, sondern es gibt ja immer auch den Loopback zum kontextbasierten, strukturierten Storytelling. Also egal aus welcher Perspektive man anfängt, jede Auseinandersetzung mit den Fragen, wie kann ich meine Forschungsergebnisse kommunizieren, dass sie zielgerichtet sind, bringt ja die Forschung weiter, weil das ist das Tolle am Design. Also oder auch meine sozusagen Herzensangelegenheit oder Appell, dass ich immer denke, es wird so viel Geld und Zeit in die Forschung investiert, lasst uns doch bitte auch daran denken, eben auch diese tolle Forschungsergebnisse mit Ressourcen zu unterstützen und dies bis zu einem gewissen Level einfach auch zu kommunizieren. Das ist unsere Aufgabe als Gesellschaft oder ich natürlich jetzt auch Designerin. Wie können wir helfen, Wissen zu generieren und Dialog in der Gesellschaft zu fördern, der faktenbasiert ist? Ja, und einfach nachhaltig auch weitergetragen wird.
Und das in die verschiedensten Zielgruppen hinein. Vielleicht noch da die Frage, welche Zielgruppe ist einfacher zu begeistern und welche ist schwieriger zu erreichen?
Da muss ich jetzt sagen, aus Ambles Seite haben wir auch das Privileg, natürlich Experten zu haben, die sehr zielgruppenspezifisch arbeiten können. Es kommt vielleicht wirklich individuell darauf an, dass man sich selbst überlegt oder natürlich Vorlieben hat. Ich bin jetzt vielleicht eher an der eigentlichen vielleicht sehr wissenschaftlich orientierten Kommunikation dran oder eventuell fühle ich mich mehr zu Hause bei der Unternehmenskommunikation, was ja immer noch Teil unserer Arbeit ist. Mhm. Oder gestalte ich am liebsten jetzt Spiele für Lehrerinnen im Austausch um den Schülerinnen zum Beispiel. Wir hatten jetzt die Faltung der Proteine, um da sozusagen dann ein Spiel zu gestalten oder einfach eine andere Art von Weise von Kommunikation zu triggern. Wir haben auch in der Ausstellung natürlich viel digitale, interaktive Elemente, was den Leuten auch viel mehr Spaß macht, weil es natürlich eventuell nachhaltiger gelernt wird, als wenn man zum Beispiel eine andere Art von Publikation liest. Da kommt es eben auch immer auf die Interessen an.
Ja.
Das Schöne an einem Inhouse-Team ist, dass man auch sagen kann, wir sind ja beauftragt, alle Zielgruppen zu bedienen und für alle Zielgruppen Kommunikation zu machen. Und da natürlich die ganze Bandbreite als tägliche Herausforderung zu haben, finde ich sehr faszinierend.
Und auch eben dieses Co-Kreative, jetzt komme ich wieder zum Beginn des Gesprächs, dass ihr ja eigentlich nicht nur ihr sieben seid, sondern in der Co-Kreation mit allen WissenschaftlerInnen, die ihr habt, die einerseits eure Inhouse-Kunden, aber andererseits natürlich genauso auch Mitgestalter der Kommunikation sind. Insofern ist das Team dann ja wieder sehr, sehr groß, was ja auch sehr schön ist an der Stelle. Ich würde gerne noch wahnsinnig viel erfahren, aber vielleicht finden wir ja auch noch mal ein anderes Format innerhalb unseres Kosmos, dass wir vielleicht mal einen Workshop anbieten oder ähnliches. Lass uns da gerne weiter drüber sprechen. Aber ich will dich nicht gehen lassen, liebe Tabea, ohne auch dir unsere Viscom-Vision-Frage zu stellen. Also, wenn du alles Geld der Welt hättest, was du für das Thema Wissenschaftskommunikation einsetzen könntest, was würdest du gerne umsetzen?
Ich träume ja sehr gerne, Hanna, da träume ich gerne mit dir. Also für mich ist tatsächlich Design und Branding idealerweise ein integraler Bestandteil und eine treibende Kraft für Innovation und Forschung. Also wie wir es schon Anfang hatten, dass es wirklich von Anfang an mitgedacht und genutzt wird, das Potenzial nicht erst am Ende dazukommt. Ich würde mir auch weiterhin wünschen, dem Beispiel, wie wir es hier leben, zu folgen, dass wir alle mit offenem Mindset in diese Prozesse reingehen und wirklich zu einer Förderung von einer starken Marke, die Orientierung schafft, auch die Forschung mit vorantreiben können. Und dass wir eine international kohärente visuelle Sprache innerhalb der globalen Forschungswelt gemeinsam erarbeiten. Wir haben das hier im Kleinen schon gemacht. Wir haben tatsächlich von null angefangen, eine Media Library aufzubauen, wo wir von der Community für die Community Illustrationen, wissenschaftliche Icons erstellen, immer in Zusammenarbeit, on request, on demand und diese dann in diese Plattform einfüttern und mittlerweile über 1000 Design Assets haben, die wirklich alle auch Copyright geklärt nutzen können.
Super
und
gut.
Es ist ein kleiner Anfang, der, glaube ich, bewiesen hat, dass wenn man im Kleinen träumen kann, hoffentlich auch im Großen träumen kann. Ich hoffe mir auch mehr Plattformen wie diese Podcasts. Also Hanna, vielen Dank. Die helfen, das Bewusstsein für das Thema zu schärfen, um weiter gemeinsam daran zu arbeiten, dass wissenschaftliche Inhalte von allen und überall verstanden werden können.
Vielen, vielen Dank. Ich wünsche mir mehr Tabeas, die genau das tun, was du tust, mit diesen tollen Teams, mit den anderen Menschen zusammen. Ich kann nur sagen, danke, dass du deine Impulse mitgebracht hast, diese Ideen hier auch mit uns allen geteilt hast. Und auch für diese Staffel bleibt viscom@zeit.de unsere E-Mail-Adresse. Das heißt, bei Rückfragen zu dieser Folge oder anderen Folgen jederzeit gerne auch melden. Wir freuen uns über Feedback, über Themenwünsche, leiten auch gerne dann Anfragen kanalisiert an Tabea weiter, wenn ihr mehr wissen wollt. In den Shownotes haben wir dieses Mal jede Menge Informationen, die wir noch sammeln und für euch zur Verfügung stellen. Und dann freue ich mich auf dieses Jahr 2025 voller Wissenschaftskommunikationsanlässe und den Austausch. Bis zum nächsten Mal. Danke dir, liebe Tabea.
Danke, liebe Hanna. Alles Gute. Danke für die Einladung.